Elon Nerdtalk Nummer, helft mir mal, 9. Und wir wollten heute über Kinder- und Jugendarbeit und Basis und Fundament und überhaupt dieser ganze Gedöns sprechen. So, und jetzt auch mit Bild, wunderbar.
Unser allerlieblingsthema.
Genau, offene Kinder- und Jugendarbeit. Da können wir auch alle ja auch was zu sagen. Wir entschuldigen oder müssen entschuldigen Frau Wiebke-Wöllecke, die, ohne dass wir jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien eröffnen, heute einen anderen Termin hat. Und wir erwarten ja theoretisch auch noch den Herrn Schütte. Aber mal sehen. Der zerreißt dann wieder das Layout. Das kennen wir ja schon. Die Menschen, die das später im Podcast hören, denen kann das egal sein. Und alle anderen müssen damit leben. Ja, in dem Sinne, heute...
Der Kollege ist Neupapa, der darf das.
Hier sitzt aber, glaube ich, noch so ein Neupapa. Oder, Herr Gaum?
Noch neuer. Wieso Mimimi?
Ja, Kinder- und Jugendarbeit. Offene. Wir haben beim letzten Mal so viel diskutiert, dass wir dann irgendwie gesagt haben, wir müssen heute oder dieses Mal weitermachen. Passt sich ja auch, glaube ich, ganz gut, weil hier irgendwie heute nur im Moment zumindest 4 Kinder- und Jugendzentren vertreten sind. Wobei, okay, Herr Rauschke, sie sind nicht mehr so jeden Tag in der Hütte, aber prinzipiell so ein paar Tage hast du da ja verbracht in diversen Häusern.
20 Jahre, mein Lieber.
Ja, so wie die meisten hier. Ich glaube, Georg toppt uns noch, oder?
Nee, gut, ich habe während des Studiums, sind jetzt 22 Jahre. Oh, ja. Plus dem, dass ich früher mit den Kids auf der Judomatte rumgeturnt bin, schon ab 16, ja, kommt ein bisschen was zusammen.
Ja, ich komme jetzt auch auf 20.
Da hätte ich mit 10 anfangen müssen zu arbeiten. Das ist schon schwierig.
Ja, was sollen wir zu sagen? Wir haben dann trotzdem schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel und wir sind beim letzten Mal, glaube ich, zu dem Thema gekommen, weil wir gesagt haben, irgendwie ist ein bisschen wenig in Ausbildung, in Studium von dem Thema irgendwie oder kommt ein bisschen wenig zum Thema rum. Wir haben zwar immer wieder engagierte Praktikantinnen und Praktikanten, Studierende, die bei uns sind, aber ganz häufig mit praktisch null Vorwissen. Das kann man denen dann auch schlecht vorwerfen, wenn sie es nicht gelernt haben. Aber ich glaube, das
geht. Selber nicht erlebt haben, ne?
Genau, viele haben es nicht erlebt und es wird aber auch, wenn ich das so bei den Studierenden so angucke, glaube ich, überhaupt nicht gelehrt im Moment, zumindest nicht bei den Hochschulen, die ich so kenne. Also zumindest so wie ein Einzugsbrecher. Und auch bei der Erzieherfachschule, wo, ich meine, es arbeiten ja nicht nur Sozialpädagogen oder Bachelor und Bachelorinnen irgendwie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher. Zumindest bei unserer Fachschule ist das auch nicht wirklich ein tiefergehendes Thema. Das heißt, es wird eigentlich so von allen pädagogischen Fachkräfte, Ausbildungsinstitutionen geschickt umgangen. Also
Ich glaube mal ganz ehrlich, es ist auch einer der Bereiche der sozialen Arbeit, der am wenigsten in der Lage war oder ist, sich wirklich professionell aufzustellen und auch wirklich mal fundiert die eigenen Theorien und Abläufe auch mal wirklich mit Futter zu hinterlegen, oder? Also korrigiert mich, aber ich habe den Eindruck, dass wir sind so die Freizeithanseln. So, wir kickern mit denen, wir rauchen mit denen, wir spielen mit denen PlayStation und ansonsten ist dann nichts. Weil wir aber auch, glaube ich, nicht in der Lage waren, einige von uns anscheinend, also nicht 4, Anwesende ausgenommen, nicht in der Lage waren, so einfach zu machen, irgendwie, warum ein gemeinsames Kickern jetzt einfach nicht nur Freizeitscheiße ist, sondern wirklich auch pädagogisch fundierte Beziehungsarbeit sein kann oder muss oder ist. Also ich glaube, da ist so der, vielleicht haben wir einfach den Anschluss verpasst.
Ja, und vielleicht auch, es ist halt so verdammt mies messbar, ne? Also wenn du irgendwie, ob das jetzt ASD ist, ne, oder, ach, keine Ahnung, Jugendgerichtshilfe als Beispiel, hast du halt eine Statistik, da kommen Summe X Jugendliche rein mit dem und dem Problem und Summe Y geht raus und kurze Rechnung, hat funktioniert, nicht funktioniert.
Ja. Und wir versuchen ja auch immer wieder, also wir jetzt ein Häkchen als Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen in der offenen Arbeit, durch unsere Vorgesetzten ein Stück weit, dass wir natürlich auch versuchen, Zahlen zu generieren, indem wir dann unsere Öffnungen durchzählen, wie viele Jugendliche denn da waren und das dann quasi als Legitimation nehmen, warum wir denn das Jugendzentrum noch aufmachen dürfen und warum nicht. Und wenn die Zahlen zu gering sind, dann wird halt gesagt, nein, scheint ja was mit eurer Qualität nicht zu passen. Also das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Hm. Aber das ist genau das, was Mike eben auch meinte, dass halt lange Zeit eben nicht geguckt wurde, wie professionell wir tatsächlich sind. Zumindest sehe ich das so. Hm.
Ja, wobei das mit den Zahlen, das machen wir ja auch. Und ich sag jetzt mal, bei den meisten Häusern läuft das ja auch ziemlich gut, zumindest die ich so kenne. Aber Zahlen ist natürlich solche oder so Anwesenheiten, die wir halt berücksichtigen, ist halt auch, finde ich, manchmal eine schwierige Messlatte. Ja. Wenn du halt sagst, okay, ich hatte heute, ich sag jetzt mal 15 Leute in der Einrichtung. Je nach Größe ist das dann eher wenig bis normal. Aber mit 5 oder mit 3 habe ich irgendwie 2 Stunden beim 2-Personen-Team intensive Beratungsgespräche geführt. Mhm. Das bildet sich ja nirgendwo ab. Jede Beratungsstelle führt sozusagen auf per Strichliste, was weiß ich, 150 Beratungen, davon 50 zum Thema, keine Ahnung, Berufswahl, 50 zu Problemen in der Familie und 50 Schulprobleme. Zu je im Schnitt 1 Stunde. Und dann hast du am Ende eine relativ gute Statistik und kannst es auswerten. Könnte man natürlich auch in der Jugendarbeit machen. Macht nur irgendwie keiner.
Müsste man aber die Bemessungsgrundlage, du bist echt abgehakt irgendwie, ganz, ganz massiv bei mir. Okay. Du müsstest dann aber wahrscheinlich die Bemessungsgrundlage verändern und vielleicht mal das Ganze loslösen von dem Kontext Hilfen zur Erziehung. Also wir werden ja als Jugendhilfe, Oberbegriff, für diese Felder Jugendarbeit und Hilfen zur Erziehung, wir werden in einen Topf geworfen. Hm. Weißt du, also das ist, glaube ich, das Problem. Wir sind ja zwei komplett unterschiedliche Professionen, Herangehensweisen, Ideale und so weiter. Das eine ist, wir machen präventive Arbeit, wir versuchen das Kind erst gar nicht in den Brunnen fallen zu lassen und die Jugendhilfe versucht, das Kind aus dem Brunnen rauszuziehen. Das sind zwei komplett verschiedene Ideale, Ideen, Herangehensweisen, aber trotzdem unter einem Dach, mit einer Bemessungsgrundlage. Ich glaube, da liegt das Problem. Ich weiß nicht, täuscht mich das mal. Weil ich habe den Eindruck, wenn ich als Jugendhilfe mit einer pädagogischen Fachkraft 5 junge Menschen irgendwie bespaße, auf einer Wohngruppe, weil kein anderer da ist oder bla oder wie auch immer, dann ist es vollkommen cool. Da ist gerockt worden. So, wenn ich mit 5 Kindern die OT alleine mache, heißt es ja, das ist auch zu wenig. Ja. Mhm. Also, wo ist denn dann der Maßstab so, ne? Oder wo ist denn dann die das kann es auch nicht sein, irgendwie. Oder verstehe ich das falsch? Oder?
Ja, die Problemgemengelage bei den Kids, ne? Unter Umständen waren, oder die 5 in der Jugendgruppe haben, ich sag jetzt mal, attestierte Probleme, sonst wären sie nicht da, in irgendeiner Art und Weise. Und das kannst du halt theoretisch bei den 5 Kids, oder 5 ist ja eher unwahrscheinlich, lass es 15, wieder die 15 sein, kannst du halt nicht sagen, obwohl da unter Umständen die Hälfte dabei wirklich einen Backen Patzen zu tragen hat, wo du denkst, so, also jetzt auch gerade nach oder während Corona noch, dass natürlich, wenn man es jetzt mal wirklich auseinander dividieren würde, auch reichen würde für, oh, da könnten wir ganz schöne Hilfemaßnahmen auf den Weg bringen.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du eine halbe Wohngruppe auffüllen teilweise mit irgendwie, also
eben, zumal bei uns ja auch Kids auftauchen. Also es kommen ja in Häkchen nicht nur die vermeintlich Kids ohne Problemlagen, ohne Stress zu Hause, ohne dass sie vielleicht nur in einer heilen Familie aufgewachsen sind, sondern wir haben beispielsweise, was Mike beschrieben hat, die Kids aus Wohngruppen, die bei uns um die Ecke wohnen und dann zu uns in die Einrichtung kommen und die anderen Kids, die momentan zu Hause quasi durchdrehen, weil sie mit der gesamten Familie meist Zeit nur zu Hause sind. Und da ist schon Sprengstoff drin. Das ist schon echt spannend.
Aber macht das dann, also vielleicht ist das der Grund auch, wieso das vielleicht in, ich sag jetzt mal, grob Ausbildung dann eher so ein stiefmütterliches Thema ist? Weil, ich sag jetzt mal so den Bereich, nehmen wir mal Wohngruppenarbeit oder so, das kannst du relativ klar umgrenzen. Während offene Kinder- und Jugendarbeit ja wirklich, das ist der Begriff, ne, relativ offen ist. Ne? Also die Bandbreite ist ja wirklich von 100 bis 1 Million, ne? Je nachdem, und auch noch, wo du bist, ne? Also, ne, wie ist dein Stadtteil aufgebaut? Also, ne, Torstedt, als Beispiel, im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, Ass oder wir in der Schiene in Preußen. Torstedt und Schiene könnte man vielleicht sogar noch von der Einwohner, ne? Gute Mittelschicht, bürgerliches Umfeld, blablabla, ähnliches, vielleicht vergleichen. Auch so ein bisschen Dorfcharakter, aber nicht so groß. Wobei Forstfelde, ja gut, ist auch nicht wirklich gigantisch.
Aber es ist eigentlich eher ländlicher Raum, ja. Ja.
Aber dann hast du halt wieder Einrichtungen, wo du denkst, boah, also wobei wir gerade in Niedersachsen ja gar nicht so diese Hammer-Einrichtungen in der Masse haben. Also es gibt sicherlich auch in Hannover und in Braunschweig Stadtteile, wo richtig Arbeit drinsteckt und wo du mit zwei Leuten im OT auch einfach untergehst. Aber im Vergleich zu, ich sag jetzt mal, bestimmten Stadtvierteln in, ach, keine Ahnung, Essen, Köln, Berlin, Hamburg, sind wir ja echt noch, das ist ja noch, ja, Schmusekissen-Pädagogik fast.
Mhm. Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr euch da rechtfertigen müsst, wenn die Zahlen nicht stimmen würden?
Ja, ja, definitiv, ja.
Also was heißt rechtfertigen? Ich glaube, das ist der falsche Ausdruck irgendwie. Also erstmal, wenn die Zahlen nicht stimmen, sollten wir uns selber irgendwie angucken und tief in die Augen gucken und überlegen, ist unsere Arbeit eventuell nicht so gut, wie sie hätte sein können? Müssten wir mehr ins Quartier und so weiter? Das ist ja auch noch so ein spannendes Thema. Aber es ist schon so, dass das ist nun mal der einzige messbare Faktor der offenen Kinder- und Jugendarbeit, eventuell neben WiederholungstäterInnen bei Ferienfreizeiten, bei Anmeldungsstrukturen, ob sich Menschen wiederkehrend immer wieder anmelden. Ne? Das ist ja durchaus ein Qualitätsmerkmal. Aber ist Quantität der einzige Faktor. Ist ja alles okay.
Aber wie gesagt, ja, die Zahlen, ja, ich wüsste jetzt auch spontan zumindest keine einfache Möglichkeit, diese Kennzahlen sozusagen zu ersetzen. Also ich hätte Ideen, was man da noch machen könnte, aber das würde, glaube ich, also es würde relativ tief gehen, was wir zum Beispiel machen. Wir haben irgendwann angefangen, im Braunschweig hast du halt bestimmte Zeitabschnitte, grobe Zeitabschnitte, und wir haben das irgendwann kleinere Zeitabschnitte für uns abgepackt, also wirklich so im Stundentakt, einfach mit Strichliste. Einfach mal, um zu wissen, wer ist denn eigentlich da. Mhm. Und auch für uns einfach nur namentlich, das wird dann immer auch relativ zeitnah wieder vernichtet, wer steht denn hinter diesem Strichen? Weil, ich sag jetzt mal, 30 Leute in der Einrichtung, sind das jedes Mal 30 neue? Sind das immer die 30 gleichen Gesichter? Und solche Sachen. Ich glaube, das ist so, das tut uns sozusagen ganz gut. Aber es macht es natürlich gerade auch für, ja, wir haben ja relativ viele Praktikanten und sowas, auch einfacher, so ein bisschen Überblick zu haben. Wir nutzen das jetzt nicht, um irgendwie unsere Arbeit rechtfertigen zu müssen, weil das, so weit geht's halt nicht. Also, aber ja, du hinterfragst, ich glaube, wir hinterfragen uns früher, als irgendjemand als eine externe Institution sagen würde, ja, gucken Sie mal. Weil wir geben diese Statistik alle Vierteljahr ab. Mhm. Und also ich würde jetzt nicht zwei Statistiken warten und sehen so, ach, guck mal, schon wieder null im OT. Also, ne, das macht ja, würde ja keiner von uns machen, sondern irgendwo würde es dann vielleicht dran liegen.
Aber liegt das auch an dieser komischen Formulierung, dieser Bestimmungen irgendwie, dass Jugendarbeit gemacht werden soll, sprich das Grundidee der Jugendförderung und so weiter. Wir sind ja nun mal nicht in dem Augenblick so stark verpflichtend im Gesetz verankert mit der Jugendarbeit, wie zum Beispiel eine Jugendhilfearbeit. Oder
ja. Ich glaube, das ist eine Sache von Kultur, glaube ich, auch. Und auch von Erfahrung in den jeweiligen Kommunen. Also sowohl Wolfsburg als auch Braunschweig, da ist, glaube ich, die Kultur einfach da, weil man sieht so, es bringt auf lange Zeit was, wenn man sich dann halt andere Kennzahlen anguckt im Vergleich zu anderen Städten, denke ich, stehen unsere Kommunen da, glaube ich, ganz gut da, auch in der Außenwahrnehmung, auch das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, und das kommt in den letzten Jahren, und jetzt ist André leider nicht dafür in Salzgitter, aber so dieser Punkt, dass das auch ein Qualitätsmerkmal für eine Kommune ist. Eine gute Kinder- und Jugendarbeit. Also was dann ja einerseits eine gute Beratungsstruktur mit sich bringt, eine gute pädagogische Betreuung, Ferienangebote und. Also mal ein bisschen abseits vom Mainstream und vom Kommerz.
Wie ist denn das bei euch, Gaumi, in Tostedt? Wolfsburg hat sich sehr stark auf außerschulische Bildungsarbeit fokussiert. Und das ist ja logischerweise noch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir da halt einfach auch eine Existenzgrundlage oder eine Rechtfertigung für ganz viele Sachen auch mit haben, ne, dass außer auf eine Kinder- und Jugendarbeit einfach auch Bildungsarbeit ist. Wie ist es bei euch? Ist es ähnlich oder?
Ja, also das Jugendheim hatte lange Zeit immer einen schlechten Ruf bei der Politik. So, ne, das wurde halt immer, ja, wir müssen es ja machen, ne, und es ist halt so irgendwie lästig so. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Ich war jetzt nie vor Ort, also weder als Jugendkind, als Jugendlicher, ne? War ich ja sowieso mal ein paar Jahre hier komplett weg aus Tostedt. Hab dann mal irgendwann einen Anruf bekommen, eben vom guten Freund von mir, der fragte, ob ich das mit ihm nicht zusammen machen will. Die brauchen eine Neubesetzung. Und dann dachte ich mir, okay, für den Job komme ich auch gerne wieder aufs Land zurück. Deswegen kann ich dir nicht so viel sagen, wie es halt früher war. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen kompletten Wandel. Deswegen frage ich halt auch eben mit den Zahlen. Natürlich ist es für die Politik auch wichtig, halt eben anhand dessen zu sehen, okay, es läuft, ne? So. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es nicht ganz so schlimm ist, ob jetzt 10 oder 5 oder 10 Kinder übers Jahr durchschnittlich weniger kommen. Ne? Weil ich glaube halt auch ganz vieles zur Öffentlichkeitsarbeit, ne, also in den Zeitungen, was da zum Beispiel geschrieben wird, dann halt eben, keine Ahnung, wenn du so ein Projekt machst wie Sticky, sowas kommt natürlich auch bei der Politik an und dann sind halt die Zahlen dann nicht mehr, haben nicht mehr diese Wichtigkeit, ne, wenn sie eben auch sehen, dass halt trotzdem viel gemacht wird und eben auf andere Art dann die Jugendlichen erreicht werden. Aber jetzt auf jeden Fall das Jugendzentrum hier wieder ein zentraler Ort und Thorsten will ja auch familienfreundliche Kommune eben sein, wie ihr es auch gesagt habt. Ne? Deswegen, also wir haben halt ein Freibad und eine Skaterbahn, wo ich jetzt mein Kind auch nicht hinschicken würde. Und das war's. Ne? Und deswegen ist das Jugendzentrum jetzt mittlerweile da auch schon ein zentraler Ort. Und wir sind ja auch noch Jugendpfleger, ne? Das heißt, wir müssten ja eigentlich auch noch in die anderen umliegenden Gemeinden ja auch noch. Aber das haben wir jetzt eigentlich relativ schnell klar gemacht von Anfang an, dass halt unser Hauptpunkt erstmal wirklich das Jugendzentrum ist, ne, um wirklich Kinder da ranzuziehen und von da aus Projekte zu machen. Und sind jetzt zum Glück mit der Gemeinde so verblieben, schon seit drei Jahren, dass wir tatsächlich nicht mehr in die Gemeinden gehen müssen. Ne, sondern halt über Schulprojekte, über Prävention. Ne, das sind bei uns ja auch einen ganz wesentlichen Teil ein. Eben da halt auch ganz, ganz viele Kinder erreichen, die dann im Zweifel auf die weiterführenden Schulen nach Tostedt kommen, ne, wo sie dann wieder einen Anschluss haben, auch dann wieder spätestens dann mal beim YouTube zu gucken, wenn sie sowieso schon mal hier sind. Ne. Also ja, das ist halt so der Stand bei uns. Ne. Präventionsarbeit ist uns halt super, super wichtig, dabei rauszugehen und dann halt eben Ort zu schaffen. Ich glaube, jetzt gerade bei Corona merkt man, wie gut man vorher gearbeitet hat, wie die Kinder dann einem zu einem kommen, ne? Auch gerade die, die es brauchen, was für eine Bindung du jetzt hast, wie du halt denen in so einer Krisensituation, die ja für die noch viel schlimmer ist als für uns, ne? Die verstehen das ja auch noch weniger und sind in der Pubertät und haben ja ganz, ganz andere Dinge im Leben als die Erwachsenen. Gerade da zeigt sich das, dass du wirklich einen guten Standort brauchst, ne, ein gutes Fundament, so, die Leute wissen, das passt, die Schiene, da kann ich hin, da sind die Mitarbeiter, ne, so, zu denen habe ich schon Kontakt aufgebaut und das ist auf jeden Fall viel wert, deswegen bin ich froh, dass die Gemeinde aussieht, ein so ein Standort und von da raus kann man wirklich ganz viele Dinge machen. Ne?
Also ich glaube auch, dass sich das in den letzten Jahren auch gewandelt hat, also nicht nur jetzt in unseren Kommunen, sondern schon relativ oder in vielen Kommunen, sagen wir es so. Nicht flächendeckend, aber wirklich in vielen Bereichen. Also ich kann mich erinnern, ich war vor 10 Jahren, als dann irgendwo, 15 Jahren, ich müsste echt nachgucken, wo dann ein Professor P. aus Hannover noch sowas rumgeschickt hat, wie Jugendzentren sind die Hort des Bösen, ne? Hort der Kriminalistik und sowas. Wo es dann so einen kleinen Aufschrei gegeben hat, aber wirklich noch so einen sehr verhaltenen, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, wenn du heute nochmal sowas sagen würdest, dann käme, glaube ich, ein sehr, sehr lauter Aufschrei, weil nicht nur da, also wir arbeiten relativ häufig auch, ich mache ja noch den Medienbereich logischerweise mit, wir haben immer die Polizei irgendwie sozusagen auf Kurzwahl, nicht um irgendwelche Leute sozusagen zu verpetzen, sondern um auch nochmal Fragen stellen zu können, beziehungsweise bei unseren Präventionsveranstaltungen auch mit denen zusammen da reinzugehen, um halt auch im Zweifelsfall zu sagen, in der Regel seid ihr ja keine Täter, ihr seid in der Regel Opfer, ne? Dass ihr wisst, ne, wen ihr da ansprecht, aber halt auch um, wir haben ja auch durchaus Täter, mit, dass man mit denen auch reden kann, also nach dem Motto, die reißen euch nicht den Kopf ab, aber ihr habt gerade Mist gebaut und dann müsst ihr dafür auch gerade stehen. Und dann sind wir halt da, aber das funktioniert halt sozusagen nur, wenn du halt mitmachst. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass wir in vielen Bereichen mittlerweile, oder Jugendarbeit, nicht wir, sondern allgemein, ein deutlich besseres Standing haben, wie noch vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, 15, 20 Jahren, vor über 20 Jahren kann ich nicht sagen, da war ich noch in der Jugendarbeit. Aber ich glaube, ich habe das noch so in der Anfangszeit, so, ja, das Jugendzentrum, ne, da sind nur die Großen und da schickt man keine Kleinen hin und schwierig. Und das ist bei uns in Breuzen komplett, also zumindest in meiner Warnung komplett weg. Also wenn ihr jetzt an Breuzen hört und das immer noch so denkt, so gerne mal vorbeikommen auf eine Tasse Kaffee. Wir halten auch Corona-Abstand und sowas ein. Aber ich glaube, das hat sich gewandelt. Also weil wir halt auch relativ früh dann auch damals so in die Kinderarbeit gegangen sind, ohne, und das ist, glaube ich, der Punkt, dabei die Jugendlichen rauszulassen, sondern dass man einfach sagt, so, wir brauchen so die Jüngeren, um da dann später Teenies und Jugendliche zu haben. Also so, ne, diese Generation. Was aber bei ganz vielen passiert ist, dass die halt gesagt haben, oh, die Kinderarbeit ist toll und Teenie-Arbeit geht noch, aber Jugendliche, die können jetzt aber gehen, weil wir machen Kinderarbeit. Und das haben wir halt nie gemacht. Wir haben immer die Jüngeren sozusagen als Basis für dann die 15-, 16-, 17-Jährigen gesehen. Und ganz, ganz viele von denen sind halt immer noch da. Also es ist halt witzig. Also ne, von Grundschule bis jetzt, ja, machen Führerschein, fahren mit ihrem Motorrad oder mit ihrem Auto vorne.
Aber zwei Sachen würde ich gerne mal, das klingt total spannend gerade. Also auf der einen Seite dieses Jugendliche nicht vergessen, ist ein ganz Riesenthema. Das habe ich übrigens auch erlebt an ganz vielen Stellen. So bis 12, 13, solange sie bequem waren, die Kids, hat man sie gehalten und danach hat man gesagt, okay, es kommt, geht weg, geht woanders spielen, hier bei uns im Jugendtreff, schizophrene Aussage in dem Augenblick, passt das nicht mehr. Und wo ich auch mal dachte, so Moment mal, Leute, irgendwie. Also Kinderarbeit ist jetzt zwar auch nicht einfach, aber die Jugendarbeit ist das Paradebeispiel oder die Disziplin der Kinder- und Jugendarbeit, wo es halt hart wird. Und da wird es nötig. Was ich viel interessanter fand, das fand ich gerade total spannend, was du gesagt hast, dass früher der Ruf schlechter war und es heute leichter ist. Ich glaube, es ist bei vielen Jugendeinrichtungen genau andersrum. Also früher waren die Jugendtreffs noch viel, viel voller. Ich erinnere mich an Jugendtreffaktionen irgendwie mit 40, 50, 60, 100 Leuten. Und selbst wenn du bei den ausgeschmückten 100 Leuten irgendwie 50% Mythos mit abziehst irgendwie so. Also ich glaube, früher waren die Einrichtungen viel, viel voller.
Ja, voller schon. Das kann sein. Also kein Vergleich zu den 90ern oder 80ern oder gar den 70ern, wo ja auch ganz viel wirklich aufgebaut worden ist. Aber so von der Rückmeldung von gerade von Eltern oder so, solche Seite, ne? Wo du dann halt hörst, so, naja, also früher hätten wir nicht sie ins Jugendzentrum geschickt. Oder sie da hingelassen. Und ich glaube, vielleicht ist die Akzeptanz sozusagen im Umfeld, vielleicht ist das der bessere Begriff, dass dann, also
so. Ich hab schon den Eindruck irgendwie, dass was wir früher gemacht haben in den Jugendeinrichtungen teilweise echt noch viel, viel kranker und krasser war. Ich habe so den Eindruck, dass die ersten Verbesserungen, einige würden sagen Verschärfungen oder Verschlechterungen des Jugendschutzgesetzes irgendwie, also Rauchen ab 18 und so weiter und diese ganzen Geschichten, Nichtraucherschutzgesetz und USK-Gesetze für Spiele und so weiter. Ich entsinne mich noch an die Zeit, wo ich an der Theke irgendwie noch rauchende Menschen hatte. Beim Bier mit den Jugendlichen darüber diskutiert habe, irgendwie über alles Mögliche. So, und das war nun, weiß Gott, nicht ohne, aber es waren halt geile abgefahrene Sachen. Und das sind wir echt komplett weg irgendwie so. Mhm.
Ja gut, okay, das mit dem Rauchen und Bier, ja, stimmt. Wobei, das habe ich auch nur noch, Alkohol gab es in den Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe, nie. Auch nicht zu Veranstaltungen. Wir haben das einmal, glaube ich, gehabt, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Und Rauchen, ja, das habe ich noch so am Rande mitbekommen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, durfte man in einer Küche rauchen. Das fand ich, war der unpassendste Ort zum Rauchen. Also wir haben dann einen anderen Raum bestimmt, weil wo gekocht wird, kannst du nicht rauchen, sorry.
Hatten wir nicht mal einen Kollegen im Arbeitskreis, der sagte, die hatten noch 3 Biere am Fass, also am Zapfhahn?
Ja, das war die Glocke.
Also der Hatchet.
Genau. Der Landkreis Richtung Sachsen-Anhalt. Ja. Die hatten übrigens, nein, sie wollten auf 3 Biere reduzieren. Sie hatten mehr am Start.
Nein, wirklich?
Doch. Ganz böse Geschichten, die auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, glaube ich. Mal in einer ruhigen AK-Stunde. Aber
ich hab nichts gesagt, das war alles Lügen im Fall.
Ja. Aber ich glaube, damals hattest du auch nicht so die Wahl. Ne? Und, also ich kann mich erinnern, wir haben früher ganz häufig Aktionen auch teilweise um 13, 14 Uhr gestartet. Und wir machen zwar nach wie vor um 14, 30 auf, weil wir halt ne, Kinder- und Jugendzentrum sind. Aber, und haben dann früher auch teilweise bis 21 Uhr auf. Mittlerweile sind wir nur noch bis 20 Uhr auf. Haben die Kids ja zum Teil auch mitbestimmt, weil sich die Rahmenbedingungen komplett geändert haben. A, Ganztagsschule. Ganztagsschule ist komplett reingekriegt in Jugendarbeit. Und selbst so diese Aussage mit, ja, es ist jetzt spät, ich muss nach Hause. Und das sagt dir keine 8-Jährige, das sagt der 16-Jährige, sondern nach dem Motto, ich habe ja morgen Schule. Und dieses ganze Drumherum, diese ganze Verplanung von Jugend, die hattest du in den Anfang der 2000er oder im letzten Jahrtausend nicht. Also die waren halt ich sag jetzt mal, die waren in der Schule, sind um, keine Ahnung, 1:30 nach Hause gekommen, haben Mittag gegessen, vielleicht Hausaufgaben gemacht und standen vielleicht dann um 2:30 spätestens auf der Matte und hatten frei. Sorry, so läuft das halt nicht mehr. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass die natürlich auch ein bisschen freier und ein bisschen mobiler auch geworden sind. Also ich glaube, da haben sie sich auch, also sozusagen die heutige Generation, einfach viel, viel Möglichkeiten erarbeitet oder haben bekommen, als vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Auch Einschränkungen, ne? Wir haben ja durchaus auch Kinder, die nicht raus dürfen oder die jetzt nicht nur durch Corona, aber die sollen um 6 Uhr zu Hause sein und ja nicht weiter weg als 200 Meter ums Haus oder sowas.
Das ist, genau, also das Phänomen Helikoptereltern oder wie auch immer man das nennen will, hat natürlich auch zugenommen. Also.
Das ist, glaube ich, auch was Stefan sagt, ne? Dadurch, dass aber viel, viel verplant ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Freizeit. Also das ist auch so mein Eindruck, ne? Einfach auch, ich glaube, der Schuldruck, der ist, habe ich das Gefühl, auch noch gestiegen. Selbst zu meiner Schulzeit, das ist ja auch noch nicht so noch nicht mehr, ne? Aber mich würde mal interessieren, ne, eure Meinung. Meint ihr auch, dass da die ganzen Medien, Smartphone, alles auch eine Rolle spielen, warum weniger Leute zu uns kommen? Weil es vielleicht in Anführungsstrichen einfacher ist, sich zu Hause alleine irgendwie zu beschäftigen, irgendwie über Konsole, über Smartphone, über PC, über was auch immer. Meint ihr das später auch mit rein? Oder?
Würde ich nicht so pauschalisieren, weil wir haben durchaus Jugendliche, die ganz bewusst zu uns ins Haus, beispielsweise zu uns ins Ass kommen und ganz bewusst sagen, hey, ich könnte das, was ich hier mache, also beispielsweise Minecraft spielen, Fortnite zocken, PlayStation spielen, ganz bewusst sagen, das könnte ich auch zu Hause machen. Will ich aber nicht. Ich möchte das hier bei euch machen, weil ich hier meine Kumpels habe beispielsweise. Also zumindest kann ich das so fürs Ass jetzt, also für unser Klientel, für unsere Besuchenden halt so sagen, dass da ein Großteil eben, obwohl sie Smartphones besitzen, obwohl sie einen Rechner zu Hause haben, Laptop, Padlet und was auch immer, eigentlich eher zu uns kommen. Also zumindest so meine Wahrnehmung.
Ja, nein, also ich denke, Georg hat da recht, aber ich glaube durchaus, wenn man da gucken würde, klar haben Medien da auch ein bisschen an unseren Kapazitäten geknapst, aber ich glaube, das sind so ganz, ganz viele Sachen in vielen Bereichen. Also, ja, ich würde es jetzt nicht als den Ausschlag geben, aber ich glaube, es ist eher wirklich diese Verplanung von anderen Sachen, ne? Ob das Schule ist, Eltern, solche Sachen. Und da mögen dann auch, ich sag jetzt mal 5%, 3% mehr Medien sein oder auch die Möglichkeit zu sagen, dass ich halt auch, dass ein paar dann wieder ein bisschen mobiler sind als früher und ein paar aber deutlich eingeschränkter sind auch als früher. Also das ist sowohl als auch, also die freier sind, gucken sich halt auch, die sind auch mal woanders im Jugendzentrum oder düsen da mal durch die Gegend. Aber halt, und das hat, glaube ich, in der Tat wirklich zugenommen, ist dieses eher, ne, um 6 Uhr zu Hause. Oder nicht weiter als so und so viele Kilometer. Das ist vielleicht in Tostedt, kleinere Gemeinde, nicht so der Fall. Das ist bei uns auch nicht überall, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich auch denke, so, ja, das war früher anders.
Ich glaube, dass die Kids viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Grundlegend viel, viel mehr Möglichkeiten. Auch die eigenen Konsolen, die eigenen Sachen zu Hause, dass sie aber auch viel, viel mehr reguliert werden mittlerweile. Also ich glaube, da findet so eine skurrile Überregulation statt. Also sei es durch die Ganztagsgrundschulen, dass sie halt echt scheiße lang unterwegs sind, dass die Grundschulen oder generell die Schulen auch ihre eigenen Regeln teilweise brechen. Die sollen ja eigentlich keine Hausaufgaben mehr haben, wenn ich es richtig verstanden habe, das Prinzip. Aber ich glaube, dass die Kids teilweise ein Arbeitsvolumen haben, ein Wochenarbeitsvolumen haben, das muss gigantisch sein an einigen Stellen, ne? Also du hast ja tierisch Auflagen. Und wenn dann noch irgendwie Sportverein, Schützenverein, Feuerwehr, Klavierunterricht oder was auch immer mit dazu kommt, dann hast du halt einfach einen Hacken voll Arbeit. Mhm. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, diese Überregulation, wie immer sie auch aussieht, die dafür gesorgt hat, dass Jugendarbeit einfach weniger stattfindet. Wir hätten die Chance gehabt wahrscheinlich, ich habe das mal in Nordrhein-Westfalen kennengelernt, da sind die Rahmenkonzeptionsgesetze und so weiter geändert worden, da war die Aussage, wir knapsen euch bei der Jugendarbeit jetzt 25% weg. Das geht in die Schulen für die Ganztagsbetreuung. Ihr könnt euch bei denen bewerben und bei denen den Ganztag mitmachen, so kommt ihr wieder auf eure 100%. So. Und ich dachte immer nur so, scheiße, das will ich nicht. Ich will nicht in Schule gehen, nach den Regeln von Schulen irgendwie meine Jugendarbeit machen können. Aber das war damals irgendwie so vorgegeben und es hat echt wehgetan. So, ne, weil wir vorhin darüber gesprochen haben. So, ne, ich glaube, wir haben den Bedarf echt, uns zu fokussieren mit der Jugendarbeit. Also wirklich Jugendarbeit neu zu definieren, neu zu formulieren und dann auch wirklich diese außerschulische Bildungsanspruch auch klar zu zementieren.
Das genau und halt weg von diesem Angebotsdenken. Also nach dem Motto, was wir gerade gesagt haben, was ja durchaus in unserer Wahrnehmung so ein Problem ist, dieses Durchgetaktete, ne? Dass sie hier sind, das machen müssen und bla bla bla. Und dass dann aber diese Taktung in einer gewissen Art und Weise plötzlich auch in der Jugendarbeit auftaucht, ne? Dann hast du das Angebot und das Angebot und dann kannst du hier noch hin und das ist ja alles gut und schön.
Da müssen wir echt für kämpfen. Genau. Da müssen wir für kämpfen. Für diese Freiwilligkeit, diese Offenheit, diese Freiheit.
Ja. Irre. Also da haben wir schon, also gerade im Ass und Mike und ich, wir haben das ja durch, dass wir also wirklich Jahre, die Zeit, die wir zusammen im Ass halt wirklich die OT auch gemacht haben, da haben wir uns manche kleine Schlachten mit unseren Vorgesetzten geliefert, dass wir gesagt haben, nee, wir machen keine Projekte. Wir machen hier eine offene Jugendarbeit. Und das bedeutet für uns auch, dass die Kids kommen und gehen können, wie sie Lust und Laune haben. Wir eben nicht zeitliche Vorgaben machen. Und gut, wir haben, ich meine, ihr kennt das Haus bei uns. Wir haben ja vor unserer Haustür jetzt schon seit Jahren unsere Flagge. Und wenn die draußen ist, dann wissen unsere Besuchenden, sie können reinkommen und wenn das morgens um 9:30 ist, wenn wir schon im Haus sind. Also gestern Morgen beispielsweise, nee, gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht, stand der Erste morgens um 9:30 im Haus und hat gesagt, hi, Schule fällt gerade aus, wir haben wieder Wechselunterricht, aber ich jetzt nicht. Ich wechsle jetzt nach Hause, ich habe aber keinen Schlüssel, darf ich rein? Warum nicht? Also das läuft. Also da sind wir auch sehr froh drüber, dass wir das so machen können.
Ja, oder halt auch die Möglichkeit zu geben, halt genau, ein Angebot in Anspruch zu nehmen oder abzurufen, wenn ich Lust habe. Oder halt, und da muss ich Praktikantinnen, meistens sind es wirklich die Praktikantinnen, nicht die Praktikanten, echt bremsen, nicht alle, aber einige. Wenn dann irgendwer kommt halt von der Schule ranzen in die Ecke, so nach dem Motto, in Corona natürlich ein bisschen weniger geworden, keine Frage. Und dann zack, aufs Sofa, stehen heute auch aktuell nicht, aber ne, wenn sie wieder stehen und Kopfhörer auf, YouTube an und lass mich in Ruhe, Welt. Und vielleicht noch mal kurz in die Theke eine Cola oder auch ein Getränk holen, vielleicht noch eine Pizza ordern und dann bin ich erstmal weg. Und dann hast du immer so Praktikanten, die so, oh, ein unbeschäftigtes Kind. Ich sehe es. Es sitzt seit mindestens 15 Sekunden da und tut nichts pädagogisch Sinnvolles. Und dann immer sagen, stop.
Und das ist genau das. Das ist genau das. Das ist genau das. Diese Deutungshoheit darüber, pädagogisch sinnvoll, generell sinnvoll, wertvoll, wie auch immer, wir sind eingestiegen, auch unter anderem mit der Frage der Ausbildung. Und ich glaube, du hast vorhin gefragt, irgendwie, wo ist das Problem, glaube ich, so ungefähr sinngemäß. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir genau dieses Thema, ne, dass wir das nicht ausbilden, sondern wir bilden das genaue Gegenteil aus. Also ganz doof formuliert, nach meinem Verständnis ist die Ausbildung der sozialen Arbeit aktuell so stark defizitorientiert, also so stark daran orientiert, ein Problem zu beheben, etwas heile zu machen, dass der Zustand, da ist überhaupt nichts kaputt, überhaupt nicht vorkommt. Und offene Kinder- und Jugendarbeit geht ja nun mal de facto 100% davon aus, da ist nichts da kaputt. Du kommst nicht zu mir, weil du was heile gemacht bekommen haben willst, sondern du kommst zu mir in erster Linie, weil du bei mir Freizeit verbringen möchtest. Und Freizeit ist in der Regel einfach nur mal frei. Freizeit. Ja. Also ab und zu muss man das nochmal trennen. Also was bedeutet das? Und erst danach kommt die Frage, okay, und jetzt bist du hier, geht dir gut? Und wie ist es? Hast du Stress? Ja, nein, wenn ja, wir helfen dir. Aber, und das ist das, was PraktikantInnen angesprochen, ich würde das mal beide wieder ansprechen. Das erlebe ich also auch immer wieder. Ne? Also dieses Thema, ich muss Heile machen.
Ja, oder sie dürfen es, ne, aber er langweilt sich oder sie langweilt sich.
Ja, genau, ne? Genau.
Ja, ist okay. Ja, aber er oder sie langweilt sich. Ja. Und wenn das zu langweilig wird, dann wird die Person, die da auch gerade chillt oder was auch immer tut, auch bestimmt was sagen. Und ja, du kannst in einer Viertelstunde mal um die Ecke gucken, ob alles in Ordnung ist oder dass du gerade Bock hast, irgendwas zu spielen und ob er oder sie auch Lust hat. Aber Langeweile ist okay. Langeweile ist super. Langeweile ist einfach Freizeit und einfach mal Gedanken laufen lassen.
Ja.
Und das ist halt... ja, sowas laufen zu lassen ist halt, gerade wenn du frisch aus der Ausbildung oder noch in der Ausbildung bist, unglaublich schwer, weil das in meiner Wahrnehmung gar nicht irgendwie Teil von eines Lehrplans, eines studischen Ablaufes, wie auch immer ist. Langeweile
ist ja auch nicht Teil der Verwaltung. Ist ja auch nicht Teil deiner Arbeitgeber. Deine Arbeitgeber bezahlen dich doch nicht fürs Langeweilen. Deine Arbeitgeber bezahlen dich nicht fürs Zugucken. Deine Verwaltung will zahlen. Ne? Zahlen, Fakten. Wir sind ja wieder bei der bei der Erhebung, die Gaumi auch vorhin hatte, irgendwie so. Es ist so, das ist so irrsinnig. Entschuldigung.
Ich versuche mal Mitarbeiter auch mal zu sagen, auch den Praktikanten, ne? Wir sind jetzt nicht in erster Linie dazu da, die Jugendlichen zu bespaßen. Ne? Also wir gehen jetzt nicht hin und sagen, hey, komm, wir spielen ein Spiel, ne? Sondern wir machen ein Angebot, sagen, hey, ich habe Lust, ein Spiel zu spielen, wer Lust, das mitzuspielen, ne? Dann freue ich mich und wenn nicht, ist auch okay. So, ne? Sondern wir überlassen wirklich schon die Initiative den Jugendlichen. Ich meine, irgendwann hast du eine Beziehung und weißt, dem ist, der macht jetzt wirklich nichts, dem ist so langweilig, wenn ich den jetzt frage. Der wartet eigentlich nur drauf, ne? Ja. So, ich meine, die kennt man ja auch relativ schnell. Und dann kann man das machen, ne? Aber ja, stimmt schon, ist schon ein Phänomen, ne? Dass man wirklich sagt, okay, du musst was machen, er muss was machen. So, aber nee, muss man nicht. Man kann auch einfach mal sitzen. Man kann auch einfach mal spazieren gehen und dann mal quatschen. Also ich meine, dann muss man ja auch nicht groß jetzt nebenbei noch andere Dinge machen. So, ja. Also, du bist jetzt nicht unbedingt, ist jetzt kein guter Arbeitstag, wenn du die ganze Zeit jetzt, keine Ahnung, Mensch Ärger nicht gespielt hast oder Fußball gespielt hast, sondern so, okay. Wenn man Jugendlicher einfach sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust oder ach, ich gehe einkaufen, ich komme mit, wir quatschen ein bisschen so, ne, das reicht halt schon vollkommen. Ist für die Jugendlichen halt oft, glaube ich, auch viel mehr wert. Weil, also ich meine, wir wissen es ja, intrinsische Motivation ist ja nun mal viel, viel wichtiger, ne? Als eben immer zu sagen, ja, nee, du musst jetzt, sondern mach das, was du möchtest, was für dich auch mehr Wert hat, ne?
Aber das ist auch so ein Phänomen, das müssen sie lernen, ne? Also, dass du halt, ob das nur bei uns ist oder bei euch ist, sie haben ja die Wahl, ne? Also, sie können das machen, müssen das aber nicht. Und gerade in den, also ich im offenen Bereich erlebe ich das seltener, aber gerade im Ferienangeboten, wenn wir irgendwie so, sagen, also dann hat das ja schon Thema die Woche oder, und wenn es nur die Woche ist mit dem Oberthema, ich sag jetzt mal Entspannung, Medien, weiß der Geier was. Und was dann drin vorkommt, bestimmen die ja größtenteils. Also wir haben zwar eine Idee und auch Möglichkeiten, aber letztendlich ist es ja deren Ferien. Und ganz häufig kommt dann die Sache so, ja, ihr wollt jetzt mit XY anfangen, wir würden aber gerne nach Jubiläum zu Ende spielen. Ja, macht es. Ja, aber dann kommt ihr nachher irgendwann zu und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ihr habt ja Ferien. Und dann geht dieses Klack, Klack, Klack. Ja, stimmt, ich habe ja Ferien. Genau, das hier ist nicht Schule. Und wenn ihr dann nachher Lust habt, dann kommt ihr dazu. Und wenn ihr keine Lust habt, dann spielt ihr halt weiter Billard oder da hinten ist die Tür offen, holt euch den Basketballkorb raus, dann geht Basketball spielen oder sowas in der Art. Und selbst wenn ihr nachher irgendwas tut, keine Ahnung, das Trickfilmchen drehen oder irgendwas anderes, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr eine Pause braucht, dann nehmt ihr euch. Einziger Hinweis bitte, wenn die Getränke an der Theke leer sind, bitte Bescheid sagen, weil wir das vielleicht gerade nicht im Auge haben.
Ja, ist okay.
Und ganz viele, die das schon da waren oder die halt so offene Arbeit kennen, für die ist das völlig normal, aber ich erlebe das immer wieder bei Jugendlichen, die vielleicht, weil das Oberthema sie gereizt hat, im Ferienprogramm reinkommt und mit diesem, ja, mit dieser Freiwilligkeit, ne, selbst zu bestimmen, so erstmal gar nicht richtig klarkommen. Also das funktioniert dann am nächsten Tag wunderbar, aber so dieses erste Mal, dieses, ich darf das jetzt oder ich kann das jetzt, ich muss das jetzt nicht, vor allen Dingen meistens kommt dann, wie, ich muss das jetzt nicht machen. Also dieses, ne, immer dieses, oh, ja. Das finde ich echt bedenkenswert, wenn Menschen so ankommen, gerade Junge.
Ja, da überfordern wir sie halt auch manchmal dann in dem Moment, ne? Also die Erfahrungen machen wir auch immer wieder. Das ist halt recht spannend. Aber wie du schon gesagt hast, es löst sich dann relativ schnell. Also spätestens am nächsten Tag, gerade in Ferienaktionen merke ich das halt auch, dass sie wesentlich lockerer sind. Hm. Und auch jetzt, wenn Kids in die Öffnung kommen und neu sind, da sind sie häufig auch erstmal völlig überfordert mit der Situation, dass sie freiwillig entscheiden können, was sie machen dürfen, dass sie keinen Pfand bei uns beispielsweise abgeben müssen, dass sie sich auch einfach nur hinsetzen können und gar nichts machen, Musik hören oder unser WLAN nutzen gerne, warum nicht? Los, auf geht's. Und dass wir als Erwachsene sie eben auch machen lassen. Ne? Also der krasseste Unterschied ist halt immer so, die Neuen kommen rein und sagen, guten Tag, können Sie mir helfen? Da sage ich dann meistens erstmal nee und ich bin auch nicht Sie. Das dauert dann so 2-3 Tage, bis das dann tatsächlich ankommt. Ne? Also dass wir ganz andere Strukturen haben bei uns in meiner Richtung. Wird schon spannend.
Ich erlebe das bei Praktikas immer sehr, sehr extrem. Ne? Ich sag denen immer, Leute, hockt euch in die OT und beobachtet die jungen Menschen. Da gibt's einige, die fragen, was ist eine OT? Dann erkläre ich irgendwie studierten Leuten irgendwie, was eine offene Tür ist, also Kinder- und Jugendarbeit Basics. Okay. Kann man nicht immer alles wissen. Und dann kommen die nach einer Viertelstunde wieder und sagen mir, fertig. Und ich sage denen in der Regel, ich habe euch so in 3 Tagen erwartet. So ganz grob. Und dann gucken sie mich mit riesengroßen Augen an. Und dann, also ich habe so den Eindruck, dass dieses Beobachten, wahrzunehmen, zu erspüren, wie ist eine Stimmung im Raum, was sind Bedürfnisse, was sind Interessen, was sind Abläufe, ne? Also ich habe das früher mal, also als ich OT-Arbeit gelernt habe, von der Pike an, Michael Nagel in Lengede, so, da hat sich der Begriff entwickelt, wir haben Hörnchen. Also ich konnte im Büro sitzen mit dem Rücken zur OT und ich konnte nur an den Nuancierungen der Stimmen und der Stimmungslage, ich konnte am Geräusch hören, was jetzt gerade abläuft, eskaliert, nicht eskaliert, wo das Problem liegt und so weiter. Und was Gomi auch vorhin schon meinte, es gab halt einfach 90% der Fälle, da haben wir einfach auch nichts gemacht. Verdammte Axt, irgendwie, das heißt auch, dass sie sich selber regulieren sollen. Dass sie bei uns die Gelegenheit bekommen, einfach auch mal Reibungen zu spüren. So, aber die 10% oder 20 oder wie viel immer Prozent, wo es wichtig war, da war es gut, dass wir da waren.
Hm. Ja.
Und ja, das haben wir gehört. Ne? Und nicht, weil wir neben denen saßen, permanent.
Ja. Ja, stimmt. Also, ich kann mich auch in so Situationen erinnern, und die Theke ist ja direkt hinter der Küche, ist ja ein bisschen abgetrennt. Und dann hörst du so ein leises Kichern von der Theke, weil du gerade aus der Küche was holst. Eigentlich brauchst du dann nur den Vornamen der Person und sagen, ich sehe, was du tust. Kannst du durch Wände gucken? Ja, und ich sehe euch beide. Wir wollten, ist schon okay. Ich bin ja auch gleich wieder da. Ohne zu sagen, dass da irgendwas läuft, aber du weißt irgendwie, sie haben gerade irgendwie, keine Ahnung, sie malen mit dem Edding gerade irgendwelche Papiertüten an oder sonst so ein Zeug, was danach eh ins Altpapier fliegt oder irgendwelche Sachen. Aber dieses so, ich kann durch Wände gucken. Und ich habe auch Augen im Hinterkopf, gefühlte, weil ich euch mittlerweile kenne. Und das ist dann manchmal auch wirklich für die dann so, oh, how shocking. Aber das sind dann die dann aber auch beim nächsten Tag wieder da sind, weil sie merken so, oh, jetzt kichere ich mal ein bisschen leiser und trotzdem steht dann, ich sag jetzt mal, Nils in der Küche, der dann den gleichen Spruch los ist, oh Leute, ich sehe das auch. Und das ist, glaube ich, das, was du halt gerade in bestimmten anderen Bezügen so gar nicht hinkriegst, dieser Subkontext, ne, an Vertrautheit. Und
diese Form der Beziehungsarbeit, die halt nicht irgendwie auf Druck, auf Zwang aufgebaut ist. Also ich bin in der Schule mit denen zusammen, weil das Schulsystem mir vorschreibt, dass ich zur Schule gehen muss. Es sind nicht meine Eltern, die mir aufgrund ihrer eigenen Vorgaben erklären, was okay ist oder nicht okay ist, sondern ich darf hier freiwillig sein. Und da sind so Verrückte irgendwie, die halt einfach auch verstehen, was meine Lebenswelt beinhaltet. Weil das ist ja auch nochmal so ein spannendes Phänomen irgendwie. Wir kriegen ja alles mit. Wir wissen ja, was bei denen abläuft. Wir können deren Sprache ein Stück weit sprechen, weil das müssen wir. Wir können deren Themen verstehen. Wir müssen sie ja reproduzieren in irgendeiner Art und Weise durch Angebote oder durch Strukturen, durch Aufbauten, durch Inhalte. So, also ich glaube schon, dass es ziemlich spannend sein kann oder spannend ist. Also nach meinem Verständnis ist es die kurze Form, die Subform der sozialen Arbeit. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
Und das ist für Sie auch immer wieder faszinierend, weil ich bin bei uns in der Einrichtung nun mit 52 definitiv der Methusalem. Aber wenn ich dann mit denen gemeinsam da sitze und in der OT mit ihnen Fortnite spiele, so, da sind die total heiß drauf. Und am Freitag, als wir im Stream waren, haben wir auch gespielt. Und ich war witzigerweise von unserem Viererteam als einziger noch über und musste dann halt weiterkämpfen. Da standen sie plötzlich alle hinter mir und haben geguckt und haben mich angefeuert und waren dann voll des Lobes, dass wir immer noch Dritter geworden sind. Was sie mir sonst nicht zugetraut hätten. Und da war was los. Dass ein alter Mann das eben auch noch macht. Ne?
Ja, oder halt allgemein bei Spielen. Ich weiß auch, vor zwei, drei Jahren muss man mittlerweile sagen, haben wir, ich glaube, Siedler von Katan gespielt und auch mit einer super netten Praktikantin, die jetzt aber jetzt auch was anderes macht, vielleicht auch. Und ich habe gewonnen. Und dann so ein Nachgespräch, so, ja, lässt mein Jugendliche nicht gewinnen? So, nee. sorry, ich habe besser gespielt. XY hat übrigens wie immer versucht zu betrügen, das haben wir alle mitbekommen. Echt? Ja. Und sorry, das lasse ich nicht durchgehen. Außerdem, Gewinnen macht viel mehr Spaß als Verlieren. Und das gehört zum Leben dazu. Dann müssen sie besser werden. Lernen vom Besten. Ja, wir haben das. Ja, ihr habt es vielleicht anders gelernt. Macht man nicht. Das ist auch nicht authentisch.
Weil Achtjährige beim Kickern lässt man rankommen, dass sie nicht 10-0 verlieren.
Ja, gut.
Ja. 10-2, 10-5.
Aber nur beim Kickern. Nie bei 4 Gewinn. Kickern. Beim Kickern. Nein. 4 Gewinn geht nur gar nicht was. Dann siehst du keine Sonne.
Und vielleicht noch beim Billard spielen. Also ganz ehrlich.
Ja, aber auch da nur wegen Mathe.
Ja.
Und ich glaube, es waren jetzt ja zwei, drei richtig gute Beispiele, glaube ich, die ein Qualitätsmerkmal für unsere Arbeit ist, indem wir die Kinder einfach so sehen, wie sie sind, ne? Wo Stefan sie nicht sieht, wissen wir, ne, Mike hat es gesagt, wir hören Dinge, wir sind aufmerksam, wir beobachten, wir kriegen wieder mit, die haben sich getrennt, okay, jetzt sind die wieder, ne, entweder indem wir sie über Social Media dann auch natürlich folgen, ne? Ob wir das mitkriegen über Gespräche, die wir bei denen mitkriegen, ob wieder irgendwelche Freunde irgendwas erzählen. Also wir sind ja in deren Kosmos da vor Ort auch immer aktiv, ne? Und auch beim Fortnite-Spielen, also sie fühlen sich einfach so wahrgenommen, wie sie sind. Und das schätzen sie, glaube ich, an uns. Das ist, glaube ich, wirklich das eins der größten Qualitätsmerkmale, glaube ich, warum die Jugendlichen zu uns kommen.
Ja.
Weil wir sie so allein sein lassen, wie sie sind. Aber trotzdem halt den Rahmen nicht vergessen, den zu geben, den sie sich bewegen können. Ne? Weil das ist halt außerhalb.
Leitplanke, ja. Ne? Also wir können Leitplanke sein.
Ja. Ja, und vor allen Dingen sind wir ja im Prinzip vielleicht nicht die einzige, aber eine der wenigen Institutionen, wo sie ja hinkommen, weil sie es wollen. Schule müssen sie. Sportverein, wollen sie aber, ne, da ist auch so ein bisschen, ne, Gruppendruck und da ist ja auch bezahlt worden. Genau die anderen Sachen auch. Also bezahltes Hobby hat immer noch einen gewissen Druck, einen gewissen Leistungsdruck. Jugendarbeit ist so, ich kann, aber ich muss nicht. Also da gibt es keine Variationen, wo wir irgendwie Druck ausüben können. Du musst heute in die UT kommen. Und trotzdem sind sie ja da, wenn auch gerade weniger wegen Corona. Aber das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, der halt auch ganz häufig, wenn dann irgendwelche Sachen angeplant werden, so dass halt der berühmte Wurm halt dem Fisch schmecken muss und nicht dem Fischer. Sei es jetzt, keine Ahnung, Musikgeschmack an der Theke bis hin zu die Farbe von Sofern. Orange, sag ich nur. Aber gut, es ist ja nicht mein Wohnzimmer, es ist ihr Wohnzimmer mit. Und ich muss da ja nur hin und wieder drauf sitzen. Also ich muss da nicht, ich kann.
Das ist nochmal ein wichtiges Thema, Stefan, was du da ansprichst irgendwie. Das ist ihr Wohnzimmer und nicht mein Wohnzimmer. Weil ja. das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes Thema bei der Qualitätsdiskussion und dem Selbstverständnis der sozialen Arbeit im Kontext der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich erlebe durchaus eine Menge Fachkräfte der sozialen Arbeit, die genau das missinterpretieren. Weil, ne, Georg, ergänze oder korrigiere mich, irgendwie Beteiligung. Ja. Beteiligung ist das größte Gut, was wir haben in dem Augenblick. Nicht wir bestimmen die Richtung, die Kinder und Jugendlichen bestimmen die Richtung.
So, ja, und das da ist, haben ganz viele Kollegen und Kolleginnen halt ein Problem mit. Ne? Also wirklich letztendlich ist es nichts anderes als Macht abgeben. Ne? Also dass die Jugendlichen mitentscheiden oder überhaupt entscheiden, was abgeht, was passiert. Und das müssen wir als pädagogische Fachkräfte ganz einfach dann auch aushalten, wenn Entscheidungen getroffen wurden, die mir vielleicht persönlich nicht passen, aber die werden dann umgesetzt. So, ist einfach so. Und selbst wenn diese Umsetzung dann länger dauert, auch wenn es vielleicht nicht gerade innerhalb von 2-3 Tagen passiert, sondern dann wirklich langsam, so in dem Tempo, was die Jugendlichen vorgeben. Und das ist eine Geschichte, da haben viele so aus meiner Erfahrung heraus echt ein Problem mit, das zuzulassen.
Ja, dann lebst du auch nach 4 Monate in einem halbgestrichenen OT. Ja.
Wir haben seit 3 Jahren, glaube ich, auf der Mädchentoilette, die ist immer noch nicht fertig. Und die hat damals eine Kollegin im Anerkennungsjahr mit den Mädels angefangen zu restaurieren. Von daher.
Du, wir haben in Wolfsburg 2 selbstverwaltete, also ein voll selbstverwaltetes und eins in dem Aufbau zum voll selbstverwalteten Jugendhaus. Das ist der Hammer. Du musst dich dran gewöhnen, so, dass du halt die Entscheidung nicht mal eben gerade Dienstagmittag treffen kannst, was da jetzt passiert, sondern du musst halt den nächsten Montag abwarten, bis die nächste A-Rat-Sitzung ist, also Aktionsratssitzung ist, das Mitbestimmungsgremium, und dann musst du da auch deine Ideen erstmal pitchen. Du musst die erstmal verkaufen da. Wenn die sagen, nee, ist nicht, dann sagen die, nee, ist nicht. Und das ist halt durchaus spannend, ne? Also was dieses High-Level an Beteiligung mit sich bringen kann. Mal abgesehen davon, die lassen gerade ein komplettes Jugendhaus kernsanieren. Das haben die 2 Jahre durchgefightet. Also von daher, ne, also das ist, die Beteiligung ist ein ganz abgefahrenes, cooles Mittel.
Mhm. Wobei, den Raum, wo sie das jetzt, wo sie es wieder ausleben können, ne?
Ich würde einmal nur ganz kurz ergänzen, weil ich das total interessant finde. Ich hatte mal einen coolen Referenten, der hat gesagt zum Thema Beteiligung, geilste Sache überhaupt, wir müssen einfach nur eins bedenken, was machen wir, wenn sie kommen? Also was machen wir, ne, wir wollen eine Party machen für 50 Leute, machen Werbung und auf einmal kommen 500. Die wollten wir nicht, aber sind halt da. Wenn wir die Farbe der Wand des Klos freigeben für die Mitbestimmung, ja, dann müssen wir damit leben, dass es eventuell rosa, steingrau oder was auch immer wird.
Erinnerst du dich an, was war das, Locum, Rehburg? Ich weiß nicht, wo wir zwei in einer Runde saßen, ja, zum Thema, ja, Beteiligung. Ja. Und ich glaube, dein Beispiel war die rosa Parkbank, ne?
Ja, ja.
Und,
der Klassiker, ja.
Genau, und dann saßen, ich glaube, auch ein paar Bezirksbürgermeister, auch ein, ja, Bürgermeister, ja, drin. Und dann so war unser, ja, dann wird die rosa. Und dann so, nein, doch. Ja, was machen sie denn gegen? Also da haben jetzt Jugendliche abgestimmt in einem von ihnen. Dann stimmen wir nochmal ab. Moment, das ist aber in einer Demokratie. Wir wählen doch nicht so lange, bis uns das Ergebnis gefällt. Och. Das ist doch, ja, nee, eine rosa Parkbank ging ja nun gar nicht. Also entweder haben sie die Wahl oder nicht die Wahl. Und das war, ich glaube, wir sind nicht zum Konsens gekommen. Oder korrigier mich, aber nein. Das war so, wir wählen so lange, bis das Ergebnis stimmt. Mhm. Kann ich auch sein lassen.
Ja.
Also die Beteiligungsarbeit oder dieses Beteiligungsprojekt ist schon an die Wand gefahren, bevor es gestartet ist.
Wenn du nicht den Mut hast, die Parkbank rosa zu streichen, die Wand himmelblau oder was auch immer, dann gib verdammte Axt diese Parkbank und die Wand nicht frei, genau, für eine Beteiligungsaktion. Dann kannst du es einfach nicht nutzen. Entweder du hast den Mut, das Standing, oder du sagst es einfach nicht erst. Aber da musst du dir aber überlegen, ob es grundsätzlich irgendwie dein Ding ist.
Das Beispiel nehme ich mit für meine nächste Ratssitzung. Ja. Weil da geht es um Jugendparlament.
Genau, also.
Ja, wird ja klar machen. Wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr das halt auch machen. Also, das
ist jetzt nicht auf
hier und dann sagt ihr ja, macht mal, bringt eure Ideen ein, wir setzen sie sowieso nicht um. Sondern dann muss ja nicht logischerweise nicht alles gemacht werden, ne? Weil manche Dinge kann man sich vielleicht wirklich nicht leisten, ne? Oder gibt andere Dinge dagegen sprechen, man sollte dann auf jeden Fall gucken, dass man trotzdem auch bei solchen Sachen irgendwie einen Kompromiss mit den Kindern und Jugendlichen aushandelt, ne? Das glaube ich ist auch ganz, ganz schwer, dieses Aushandeln manchmal, ne? So für uns Erwachsene. So, unseren Kindern, ist es bei unseren Kindern vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, vielleicht manchmal auch schwerer, aber ich glaube, so mit Leuten, die so in die OT kommen, ist das, glaube ich, wirklich gar nicht so einfach immer, vor allem wenn man, keine Ahnung, die vielleicht sogar ein bisschen kennt, ne, und weiß, okay, die machen vielleicht das und das, was einem selber vielleicht gar nicht so unbedingt passt, ne? Dann ist es, glaube ich, nochmal umso wichtiger, das auch auszuhalten, wie wir schon gesagt hatten.
Ja, was machst du mit denen? Ne? Machst du top-down eine Ansage, eine Anweisung? Oder gehst du in den Diskurs auf Augenhöhe? Ne? Offene Jugendarbeit heißt ja auch auf Augenhöhe. Und nicht einfach nur, ich bin mehr als du und du bist weniger als ich, sondern wir sind da gemeinsam. Und dann wird es hochinteressant. Ne? Also wenn du auf der Ebene Entscheidungsprozesse ausdiskutierst, das trainiert ja irgendwann auch. Ne?
Ja, das
ich habe immer ganz kurz, dann kannst du. Ich fand's immer geil, wenn ich mit Kids, ich hab Kinder im Jugendtreff gehabt, denen habe ich angefangen zu kickern. So. Und die haben gnadenlos verloren. Und irgendwann haben sie mich besiegt. Und dieser Prozess, dieses Gegenläufige, diese Veränderung, das war das Erwachsenwerden. Und das gibt es genauso auch in der Diskussionsfähigkeit. Dann mit mir den Diskurs zu führen darüber, will ich oder, ne, was will ich? Und, und das trainiert ja so ungemein. Irgendwie so. Entschuldigung, ich muss das noch angeben gerade.
Nee.
Angeben, die Info, nicht angeben,
ja, ja.
Und protzen.
Schon klar.
Wobei, ich glaube, das werde ich nochmal versuchen, nochmal wieder bei uns noch mehr zu fördern, glaube ich. Also wir machen es schon, ich glaube, weil man könnte es bestimmt noch mehr machen. Auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem, wenn man mal den Bogen so in Diskussionen offline, aber auch online ganz oft, gibt es ja nur noch Schwarz und Weiß. Es gibt nur noch AfD oder nicht AfD, ne? Es gibt einfach nichts mehr dazwischen in Diskussion. Entweder bist du dafür oder dagegen. Ne? Und da glaube ich, ist das wirklich noch ein gutes Tool, und wie du sagst, Mike, ne, auch wirklich da die Kompetenzen zu fördern. Da glaube ich, können wir auch eine wichtige Rolle einnehmen.
Ja, oder halt, wenn wir halt wählen, ist das halt auch so, jeder hat halt eine Stimme. Es wird zwar abgehakt, ne, damit du keine Doppelabgabe hast. Und dann so, ja, was macht ihr denn? Ja, ich gebe jetzt auch meine Stimme ab. Wie, du gibst deine Stimme? Ja, jeder, der im Haus ist, gibt seine Stimme ab. Wir haben auch eine Stimme. Und genau, wir haben eine Stimme. Das heißt, so nach dem Motto, dass die Stimme beim Wahl des Thekenteams einer Achtjährigen zählt genauso viel wie die Stimme einer 18-Jährigen oder eines 28-jährigen Betreuers. Weil letztendlich müssen wir alle mit diesen Personen an der Theke dann mehr oder weniger klarkommen, beziehungsweise müssen dann womöglich, wenn unser Kandidat nicht gewinnt, unsere Kandidatin ja, uns natürlich trotzdem ne, im Konsens mit der anderen Person arrangieren. So ist das halt. Wenn dann jemand mit 15 zu 13 Stimmen vielleicht das neue Thekenteam stellt oder die drei Höchstplatzierten, dann ist das so. Und dann werden die genauso akzeptiert oder müssen die genauso akzeptiert werden, wie vielleicht die Person, die man mit 11 Erder gesehen hat. Möglicherweise hat die Person einen schlechteren Wahlkampf geführt oder keine Ahnung, oder hat sich vielleicht ein paar Fauxpas in der Vergangenheit geleistet, dass einige gesagt haben, nee, da würde ich lieber die andere Person wählen. Daran kann man ja arbeiten, aber letztendlich haben wir genauso viel oder wenig Mitsprache da, wie jetzt irgendwie die anderen. Und das ist halt gerade, wenn... wir wählen ja immer über eine Woche, weil die ja nie alle an einem Tag gleichzeitig kommen, sondern ist ja oder über 10 Tage, je nachdem. Und wenn dann halt, was ich so, 2 Bekannte da an der Theke sitzen und dann, ah ja, wer ist denn dran? Ah, okay, dann wähle ich den da. Verdeckt natürlich. Und dann halt neu dabei sind. Was macht ihr denn das und das? Denen das sozusagen zu erklären. Ist dann ganz häufig so nach dem Motto, ja, das ist hier unsere Art von Demokratie. Und dann halt auch nur für ein halbes Jahr und dann wird neu gewählt mit einer festen Wahlperiode. Und ich habe mich vor ein paar Jahren mal ganz, ganz übel mit einem Schulleiter angelegt, wo ich sage, man kann eine Menge über Demokratie in Schule lernen, das ist auch gut so, aber Demokratie lernen kann man in Schule nicht, das können sie nur bei uns. Boah, das ist ja gar nicht wahr, so, okay, wenn sie jetzt abstimmen über den Stundenplan, sie haben 1000 Schülerinnen und Schüler in ihrer Schule und 990 der Schülerinnen und Schüler sagen, wir fangen erst um 9 mit dem Unterricht an. Weil, und Schulpflicht ist klar, dass, da würden die auch nicht dran werden, aber wir fangen erst um 9 an. Würden sie das machen? Nee, das geht ja, warum nicht? Das ist doch Demokratie, Mehrheit. Ja, aber die Eltern vertreten... Hallo, die Elternvertreter gehen nicht zur Schule. Ihr Kollegium besteht aus 100 Leuten. Sie haben gar nicht die Mehrheit. Das ist keine Demokratie. Das muss der dann auch einsehen. Aber trotzdem kann man ja im Rahmen über Schülersprecher und sowas so. Aber ist das wirklich Demokratie? Das ist so ein bisschen Scheinmitbestimmung. Das ist keine Demokratie. Das ist so ein bisschen Mitbestimmung. Aber auch nur so ein bisschen. Und dann kommt es wirklich auch auf die Schulen drauf an, wie sie das leben oder auch nicht. Es gibt Schulen, die binden den SSR super ein und es gibt Schulen, die würden den SSR wahrscheinlich gerne oder ihren Schülerrat am liebsten gerne absägen, aber sie müssen ihn halt irgendwie mit reinbauen. Aber wir können das halt nicht. Also wir könnten jetzt sagen, so, wir machen das nicht, dann würden wir sozusagen unserem gesetzlichen Auftrag zuwiderhandeln. Oder wir machen es und dann müssen wir es echt machen, weil sonst haben wir verloren. Sind wir ja fast mit allen Fundamenten oder Basics der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch. Fehlt uns noch was? Freiwilligkeit, Partizipation?
Niedrigschwelligkeit könnte man noch mit anführen. Also ich glaube, was eines der coolsten Basics der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist, ist für mich weiterhin, dass es offen für alle ist. Unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Background, Farbe, was auch immer.
Alter
halt im Rahmen der genau. im Rahmen der Korridore, die uns das Gesetz halt vorschreibt und so weiter. Aber hey, ist mir sowas von egal, wer da kommt.
Wobei das spannend ist, weil Georg gerade sagt, Alter. Das ganz spannend ist, dass wir ganz häufig diese Diskussion haben, so, ja, also mein Kind, oder ab wann darf man denn? Wir sagen halt, entweder ab 6 oder erste Klasse, das könnte theoretisch sogar 5 sein, paar Wochen zumindest, weil zum einen 6 bis 26 ist sozusagen SGB 8, ne? Unser Zuständigkeitsbereich. Mhm. Und wo genau. Dann ganz häufig, gerade wenn ich so an Stadtteilrunden sitze, so, ja, und dann wird die Kita angesprochen für die unter 6-Jährigen, dann wird die Grundschule angesprochen und dann für die über, ne, so 12, 13-Jährigen wird das Jugendzentrum angesprochen. Und du musst im Bezirksrat hin und wieder oder in politischen Gremien sagen so, ja, sprechen wir gerne für oder ne, nehmen hier die Anwaltschaft wahr, aber wir nehmen das ab Klasse 1. Oder Endes, letztes Kita, ja, auch für die Anspruch. Aber das ist ja Grundschule, Kita, ab 6. Ja, ja, als Grundschule sind wir. Wir. Schule auch, aber im Nachmittagsbereich wir. Und das ist total schwierig, weil es halt ganz bei den meisten, ich meine, wir kürzen es ja auch mit Jutze ab, aber wir machen Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, ja. Wir hören halt, fangen halt nicht irgendwo bei 12 an und hören irgendwo bei 18 auf, sondern auch der 24-Jährige, der nochmal reinkommt oder die 25-Jährige, die reinkommt, sagt, ich brauche nochmal Hilfe bei, keine Ahnung, Bewerbung oder hat einfach nur Bock zu klöten an Artikel. Ist genauso willkommen und gehört genauso zum Arbeitsauftrag wie die 3-7-Jährigen, die gerade unten versuchen, zum ersten Mal Billard zu spielen.
Das stimmt.
Das ist ganz cool. Also wir gucken gerne Football, ne? Haben ein paar Eltern auch, die gesagt haben, lass mal den Super Bowl zusammen gucken, ne? Da sind halt dann auch nur über 18-Jährige, über 20, 22, ne? Dann hast du halt auch mal für so welche einfach einen Raum. wo die sich dann treffen können, eben dann ihr gemeinsames Interesse ausleben können. Ne? Das ist halt auch echt das Schöne an unserer Arbeit. Ne? Und wenn man gerade so auch denkt, so, also bei uns ist ja so Sticky, ne? Da kommen halt auch viele Freunde, Bekannte, auch von den Mitarbeitern auch zu. Ne? Und die sind halt nicht alle 12, 13, sondern die sind dann auch 18 plus. Und das ist auch schön, dass man auch die erreicht. Ne? Dann gibt es da wieder irgendwie Verknüpfungspunkte und das ist wirklich schön. Ne? Da entwickeln sich einfach richtig viel daraus, wenn man in so einer Gemeinschaft zusammen agiert. Ne?
Ich wollte gerade sagen, diese Schneeballeffekte fast schon, ne? Dieses, wenn sich das dann so ausbreitet, ne? Du hast ja durchaus ein paar mehr Menschen als immer nur die da nativ bei dir drin stecken. Was mir noch wichtig war zu dieser Offenheit, ein Grundprinzip meines Erachtens der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ein Basiselement ist, wir sind in der Regel Häuser der 1000 Chancen. Also selbst wenn du heute, rausfliegst, schön, ihr lacht alle drei, ist total süß irgendwie so. Das ist total schön. Selbst wenn du heute rausfliegst wegen Hausverbot, werden wir in der Regel sagen, komm morgen wieder. Oder, also außer es war richtig scheiße. Dann hast du 2 Wochen bis X oder sowas. Aber in der Regel, bevor bei uns jemand wirklich richtig verkackt, muss da auch schon eines passieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch dreien ist, aber ich fahre immer so, also dieses geh jetzt nach Hause, kühl dich ab, komm morgen wieder. Wir fangen bei null wieder an. Wir sind nicht nachtragend, wir sind nicht sauer, wir fangen bei null wieder an, alles ist okay. Das finde ich ist eine.
Wir haben gerade 2 Jugendliche, die ziemlich einen Bockmist gebaut haben. Also nicht nur bei uns, sondern halt auch bei mit dem Hab und Gutsanger von unseren Honorarkräften. Und sie haben das nicht wirklich clever angestellt. Das muss man auch dazu sagen. Also kriminelle Masterminds sind es nicht. Also dann vor 2 Wochen ein Gespräch und haben gesagt, also ihr habt dann jetzt wirklich 2 Wochen Zeit zu überlegen. Zum einen, um zu überdenken, was ihr, ne, wie ihr euch hier und da entschuldigt. Und zum anderen so ein bisschen auch Wiedergutmachung, die überlegen wir uns. Weil dadurch, dass ihr bestimmte Sachen getan habt, war zum Beispiel der Computerraum jetzt 2 Wochen zu. Das hat mir jetzt überhaupt nicht wehgetan. Ich spiele da aber auch nicht. Und es gab ganz, ganz viele Besucherinnen, die fanden das, waren halt schon so ein bisschen, oh schade. Das heißt, ihr habt gerade hier ganz, ganz vielen so ein bisschen vor Schienen beigetreten. Das haben die alle überlebt, das ist auch nicht wirklich dramatisch. Aber dafür, also ihr müsst jetzt irgendwas machen. Irgendwas, wo ihr sagt, so unter Motto, wir haben kapiert, war Mist, was wir getan haben. Und ihr müsst was fürs Jugendzentrum machen. Überlegt euch was. Also wir haben uns auch notfalls überlegen wir uns was allen zugute kommt. Uns ist es egal. Ihr müsst sollt nichts für uns machen. Das hat nichts mit irgendwie Strafe zu tun, sondern irgendwas, keine Ahnung, dass ihr jetzt den Rosenstock, nein, Quatsch, die Tomaten irgendwie die nächsten Wochen pflegt, damit wir alle Tomatensalat irgendwie dann zusammen essen können. Ihr könnt aber dann, ihr seid, ne, 1000 Chancen, ihr seid danach gern wieder da, gar kein Problem. Klar haben wir vielleicht eine oder andere Situation, wo wir ein bisschen genauer hingucken. Normalerweise gehen wir mit einem Vertrauensvorschuss rein. Ne? Türen sind offen, Schlüssel werden rübergeworfen. Den habt ihr euch gerade so ein bisschen minimiert, denn wenn ihr da wieder mehr Freiheiten haben wollt, da müsst ihr jetzt vielleicht ein bisschen mehr zeigen als andere, die dann vielleicht nicht diesen Bockmist gebaut haben. Das heißt ja nicht, dass ihr da nicht wieder auf diesen Status kommt. Mama und Papa waren dabei. Es war dann auch beim ersten Gespräch auch nur einer von den zwei da. Die waren so ein bisschen wie, die dürfen wiederkommen. Ja, natürlich dürfen die wiederkommen. Macht ja keinen Sinn, sie jetzt irgendwie rauszuschmeißen. Die sollen ja so ein bisschen lernen und das können sie ja wohl kaum, wenn sie vor der Tür stehen. Also wir haben es ein bisschen anders ausgedrückt. Aber sinngemäß, es funktioniert ja nur, Gemeinschaft zu lernen in einer Gemeinschaft, nicht wenn du draußen zuguckst und dir am Fenster die Nase platt drückst. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo dann andere Institutionen sowas eher wenig abkönnen und dann eher mit solchen Sachen, ja, dann wechseln sie, ich sag jetzt mal ganz provokant, dann wechseln sie einfach die Schule. Ich auch dachte, das ist jetzt eigentlich genau das nicht. Klar, es ist schwierig, aber es wird ja nicht einfacher, wenn ich sozusagen abschiebe.
Das stimmt.
Ja, es kommt immer davon, was sie gemacht haben, ne? Wie du sagst. Also bei uns gibt es dann auch mal der eine oder andere, der länger Support hatte, auf jeden Fall. Ne? Also weil sie einfach, also wenn sie halt andere gefährden, ne, da das ist so mein Verständnis, ne? Da habe ich einfach, denke ich einfach nicht, also du hast Scheiße gebaut, sondern ich möchte die anderen schützen, ne? So und möchte ihnen dann oder ihr dann die Zeit geben, drüber nachzudenken, ne? Erstmal wirklich, kann es dann auch mal sein, dass jemand 3 Wochen oder so zu Hause ist, je nachdem, wie was passiert, aber generell bin ich wirklich bei euch. Ja, ich schmeiß auch wirklich ungern Leute raus. Ich finde auch, ich weiß nicht, also ich finde es dann auch irgendwie, also schwach von mir, also dann geht das ab und an zumindest, ne, dass ich jetzt sage, okay, krieg das jetzt nicht irgendwie gelöst, also ich muss jetzt wirklich rausschmeißen. Also ja, das ist zumindest ist ja nicht mein Anspruch. so auf mich selbst. Ne? Da bin ich ein bisschen ja, auch enttäuscht deswegen. Und deswegen mache ich das sowieso nicht so gerne. Aber das spielt natürlich auch mit rein. Ne?
Natürlich müssen wir immer auch abwägen, ne? Zwischen Gefährdungspotenzial, Risiko, Analysen fast schon, ne? Und mit immer auch bei der Frage, so, wo geht die Reise hin? Ich meine, wir haben auch, Georg und ich haben auch 2, 3 Jungs gehabt irgendwie, da war die Reise ganz klar vorprogrammiert, ne? Da waren unsere Ansprechpersonen waren dann nicht mehr die Kids und nicht mehr die Eltern. Unsere Ansprechpersonen waren Polizei und Co. Und dann rufst du halt einfach auch die Polizei. Da ist auch nichts dazwischen. Ja. So. Und ich finde es nochmal ganz wichtig. Wir haben, du hast eben gerade so ein bisschen angedeutet, so dieses, ich möchte das eigentlich gar nicht. Habe ich versagt? Habe ich meine Arbeit schlecht gemacht und so weiter. Mir hat da immer geholfen, in der Juleika-Schulung, die ich unter anderem auch mitmache, machen wir immer ein Soziogramm, so sinngemäß. Und da geht es auch um die Frage, was ist überhaupt der Bereich, den wir erreichen mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit? Wir stellen immer wieder fest, wir kriegen 5% der Sozialisationsräume von Kindern und Jugendlichen, kriegen wir, ja? Und das ist immer ganz wichtig auch nochmal zu verstehen, also maximal 5%, immer nochmal ganz wichtig zu verstehen. Da sind noch ganz viele andere Leute mit dabei, die Einfluss darauf haben irgendwie, warum Kinder und Jugendliche so werden, wie Kinder und Jugendliche so werden. So, und wie gesagt, bei uns ist dann ab und zu auch einfach mal der Zug abgefahren gewesen, ne? Das waren echt krasse Diskussionen, die wir auch geführt haben, Georg und ich, ne? Also darüber, was machen wir jetzt mit den Jungs und wie gehen wir vor und rufen wir jetzt, machen wir jetzt Polizeianzeigen, Polizei, bla und so. Also es ist auch nicht ohne irgendwie. Bis hin zu, dass wir es auch verkackt haben, nämlich wenn die GoPro halt einfach weg war. Ne? Also
ja. Schwund ist überall. Also PlayStation-Controller, sage ich jetzt mal so als Beispiel. Ja, Mäuse, Gaming-Mäuse.
350
Euro bei PlayStation-Controller, ja, die verschwinden, das hatten wir letzte Woche. Da war am Freitag plötzlich ein Controller weg und wir haben überlegt, wem haben wir den denn gegeben? Und überlegt. Dienstag haben wir ihn gefunden. Der ist dann irgendwo hinter irgendeine Kiste gerutscht.
Wobei, ich hatte letztes Jahr, ich weiß gar nicht, für irgendeine Veranstaltung unser großes Yeti rausgekramt, ist auf den Tisch gestellt und dann war auch eine Gruppe da und die verschwand dann auch relativ fix und ich bin dann hoch und bin dann auch und dachte so, irgendwas fehlt auf diesem Tisch. Die Packung ist noch da. Wo ist unser Yeti-Mikro? Nicht, dass man damit irgendwas anfangen könnte, es sei denn, man will Podcast machen oder ein Livestream aufzeichnen und dann runter und ich so, ja, wir waren gerade da, die und die. Mhm, okay. Und dann saßen zwei in der Decke, hey, wieso, was ist denn los? Ja, das und das. Ja, das sind eigentlich Kumpels von uns und so, naja, das und das passiert. Wenn ihr die kennt,
löst das.
Genau, so nach dem Motto, gibt 2 Möglichkeiten auf dem inneren Dienstwege, also eurem, schickt den WhatsApp und klärt das. Und wenn das Ding bis 8 Uhr bis zu schließen wieder irgendwie hier im offenen Bereich steht, ich will auch gar nicht wissen, wer es war, ist nie was passiert. Ansonsten, ich brauche das Teil und ich bin jetzt ein bisschen knatschig und das Ding war auch nicht billig, also ne, dreistellig. Dann überlege ich mir was und ich meine, wir haben ja Corona-Listen und ich habe eine klare Vorstellung, wer hier da war und ich kenne die ja auch alle. Und dann schickten sie WhatsApp und ja, das war total blöd. Und dann saßen sie echt 10 Minuten rum und es passierte nichts. Und dann waren wir aber gerade beim Indisch kochen und irgendwie kam ein Gesicht in die Küche. Wir gehen jetzt los und holen das. Also ja, das Essen? Ja, nee, musst du warm halten. Okay, weil gut. Können ja nicht mit ihnen, sondern momentan nur für sie kochen. 20 Minuten später hatten wir unser Mikro wieder und wir waren eine Stunde beim Essen mit denen beschäftigt, ihnen klarzumachen, Leute, wir haben jetzt von euch keine schlechte, also von euch beiden, insbesondere weil ihr losgelernt seid, jetzt keine schlechte Meinung, nur weil ihr jetzt ein paar Typen kennt, die ja an sich auch nicht wirklich blöd sind, aber die halt gerade ein bisschen missgebaut haben oder keine Ahnung, irgendwie auf einen schlechten Trip waren, keine Ahnung. Und also wir haben, glaube ich, 1,5 Tage, also diesen Abend plus nochmal 1,5 Tage gebraucht, um ihnen klarzumachen, Leute, nur weil da ein paar eurer Bekannten Mist gebaut haben, wir machen hier keine Sippenhaft. Das war so bei denen drin, wenn einer in der Gruppe Mist baut, sind alle irgendwie schuldig und kriegen ihr Fett weg. Und das war unglaublich schwierig. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich denke so, ja, das ist vielleicht eine Besonderheit von Kinder- und Jugendarbeiten, von offener. Auf der anderen Seite, wer um Himmels Willen trichtert Kinder und Jugendlichen sowas ein?
Das möchtest du nicht wissen.
Ja doch, ich habe eine ziemlich klare Idee von wo. Aber das finde ich, da, glaube ich, brauchst Okja wirklich als Korrektiv. Zu sagen so, hallo, Sippenhaft haben wir vor Jahrzehnten schon abgeschafft. Also genau für solche Basics, Leute, geht gar nicht. Also ihr habt hier gerade extrem geile Zivilcourage bewiesen. Da müsst ihr euch für nichts schämen oder irgendwie das irgendwie kleinreden. Und das sind, glaube ich, auch so diese kleinen Highlights, wo man den, wo die dann für sich auch was einfach mitnehmen.
Ja, total viel nehmen sie mit, ne? Nur ein bisschen.
Ich finde es übrigens total geil, ne? Georg und ich haben im Ast das erste, was wir gemacht haben, waren ja auch irgendwie Schlösser abzubauen und Pfand irgendwie abzuschaffen.
Oh ja.
Spezielle Zielgruppe, Sonderfall vielleicht, keine Ahnung, aber dieser Vertrauensvorschuss, die Zielgruppen sind nicht einfacher geworden, sondern eher komplexer mittlerweile. Das Ast hat ja einigermaßen gute Besucherstrukturen gerade und trotzdem klappt das, ne? Und trotzdem, also Vertrauensvorschuss ist ein wunderschönes Element für die Jugendarbeit.
Ja, wobei ich bei einigen unserer Jugendlichen beim Basketball ein Demenztribut verlange. Weil so nach dem Motto, wo ist der Ball? Wer hat mir ihn ausgeliehen? Du.
Wer hat einen Ball?
Ja, wann denn? Vorhin. Der ist dann wohl noch draußen. Würdest du ihn holen? Mhm. Da gibt's Demenztribut. Von dem möchten, so nach dem Motto, ich habe jetzt hier deinen Schlüssel, du gehst jetzt den Ball suchen.
Also eine Kasse führe ich vielleicht auch noch ein. Also wir haben auch das immer wieder, das ist auch so ein Phänomen, dass sie am Computer mit einem PlayStation 4 Controller spielen, weil sie der Meinung sind, sie kriegen es nie anders hin. Obwohl Tastatur und Maus aus meiner Perspektive.
Fortnite,
ne? Genau. So leihen sich dann halt unsere Controller immer wieder aus und wenn sie von mir bekommen, sage ich immer, so, denk dran, wenn du gehst, gib ihn bei mir wieder ab. Regelmäßig. Sage ich dann immer, wenn sie gehen, so, ihr habt was vergessen, ihr habt mir was abgegeben, seid doch bitte so lieb.
Ja, wobei... Aber
das mit dem Demenztribut finde ich gut, das muss ich mir merken.
Das Prinzip ist schön, ich finde dieses Prinzip so schön, weißt du?
Ja.
Kein Pfand, ne?
Genau.
Ich weiß immer noch, wie viele Kids bei uns rein, also bei uns, bei Georg im Ass reinkommen.
Du darfst gern noch uns sagen, kein Problem.
Wie viele Kids bei uns reinkommen und feststellen, da ist kein Schloss an der Schublade mit den PlayStation 4 Spielen.
Ja.
Und an der Schublade mit den Controllern. Die können da ran, also die Aussage ist, geh ran, such dir dein Spiel raus, entsprechend deiner Alterskategorie. Und die suchen sich die entsprechenden Spiele ihrer Alterskategorie raus. Und du denkst nur so, Alter, wie geil ist das denn irgendwie so?
Wobei Fun Fact hat nichts mit Okja zu tun, sondern PlayStation Controller bei Fortnite am Rechner. Und dann sitzt du in deinem Bürorechner, spielst mit und machst sie platt. Und dann stehen sie in deiner Tür und sagen, du cheatest. Ich so, nein, ich habe eine Maus. Du cheatest. Nein, ich habe eine Maus und hast einen Controller.
Und die haben schon mit dem Controller Auto-Aiming. Ne?
Also genau, finde den Fehler. Du hast ein...
Ja.
Und dann willst du eine CSGO-LAN machen und der Erste, der neben dir sitzt, so, ich würde jetzt gerne meinen Controller rausholen. Was willst du? Sondern das Motto, ja, gerne, du gehst ins andere Team.
Ja.
Viel cooler finde ich dann die Jugendlichen, die kommen, kann ich hier die Tastatur rausziehen? Du willst keinen Controller? Nein, ich will meine Gaming-Tastatur, so Mini-Tastatur. Ja, gerne. Akzeptiert.
Das haben wir aber mittlerweile auch, dass da so ein, zwei sind, die mittlerweile ihr Equipment von zu Hause mitbringen. Tastatur, Maus, Kopfhörer, komplett.
Ja, Kopfhörer mittlerweile nach oder durch Corona sowieso verstärkt, aber das mit eigenen, also Mäuse auch noch, aber dass sie mit eigenen Tastaturen im Gepäck ankommen, das fand ich dann schon so, okay, du meinst es heute Abend ernst, ne?
Ich habe ein Foto von einem jungen Menschen, der saß bei uns auf dem Sofa. Der hatte eine Schwanenhalshalterung für sein Smartphone. Die klemmte er an den Tisch, der an dem Sofa stand, packte sein Handy rein, startete auf dem Handy Fortnite, holte den PlayStation-Controller raus und fing dann wirklich an, mit dem PlayStation-Controller auf dem Smartphone in so einem Schwanenhals auf dem Sofa sitzen, Fortnite zu spielen. Ich so, du... Da sind noch fünf.
Da sind wir noch hätten hier 24 Zoll.
Und die PCs sind auch frei.
Da sind auch fünf PCs frei. Du kannst. Nein, ich will hier spielen. Feel free. Ich habe es fotografiert. Es ist ein. Ich schick's dir mal rüber nachher, Stefan. Das es ist ein herrliches Bild irgendwie.
Ja, aber es ist genauso wie, ne, wir sind beim Thema Computerspiele und ne, Okja und. Wir hatten Jahre, wenn nicht fast Jahrzehnte, nein, so schlimm war es nicht, nach einer halben Stunde ist Bildschirmpause. Ja, so dieser Klassiker, 30 Minuten. Und wir hatten dann irgendwann, gab ein neues Team oder auch eine neue Teamkollegin zum Glück damals. Und gesagt, hier komm, wir müssen die Regeln hier mal komplett neu machen. Mit den Jugendlichen zusammen. Und dann das Erste, was auf unserer Abschlussliste stand, waren halt diese 30 Minuten. Wir haben aber gesagt, naja, wir stellen das zur Diskussion. Und dann kam halt die ging es halt los, ja, die 30 Minuten schaffen wir ab. Und dann waren sie am Diskutieren und dann so nach 10 Minuten, nee, die schaffen wir nicht komplett ab. Die schaffen wir nur für die Großen ab, ab einem bestimmten Alter. Weil wir haben das schon mehr oder weniger, also wir kriegen das hin, die kriegen das nach wie vor super hin. Und die Jüngeren müssen dieses Zeitgefühl erlernen, so nach dem Motto. Und dann haben wir gesagt, okay, eure Entscheidung. Wir würden uns aber einen Joker gern noch wünschen. Wie Joker. Ja, wenn wir der Meinung sind, dass auch ihr sozusagen dieses Zeitgefühl verliert, dass wir sozusagen so unser Pädagogik-Joker, den können wir unter Umständen nach einer halben Stunde ziehen, aber vielleicht auch erst nach 3 Stunden. Ja, okay. Also wir haben das in die Joker-Macht. Und es gab dann wirklich Situationen, wo dann irgendwie ein paar oben saßen und dann irgendwann, ne, Nils, der bei uns arbeitet, ist ja durchaus noch ein alter CS-Goler oder Counter-Striker. Und da sind ja dann einige Reaktionen mit Anfang 20 durchaus noch deutlich schneller als bei mir. Und dann gab es so Sachen, wo er dann sagt, ah, wo sind die denn? Ich sage, ja, sind alle noch oben. Soll ich mal, ich kann ja mal hochgehen und was sagen. So, ja, ich gehe mal kurz hoch. Und 10 Minuten später waren sie dann alle unten. Nils mit einem Grinsen und 5 oder 3 Kids mit so einem, was jetzt? Und Nils Antwort, ich habe ihn Demut gelehrt. Er hat sich einfach hingesetzt, mit ihnen gespielt und hat sie so oft aus dem Spiel rausgekickt mit den Worten so, eigentlich könnten wir eine Pause gebrauchen. Wir könnten jetzt eine Pause gebrauchen. Dann sind sie irgendwie 2 Dutzend Mal gestorben, sind dann runter, haben eine Cola getrunken, haben eine Runde Basketball gespielt und sind dann nochmal hoch, um zu trainieren, weil damit das beim nächsten Mal mit Nils nicht wieder so läuft. Aber dieses, ich gehe jetzt mal hoch Demut lehren, ist auch mit so einer Running Gag geworden. Und wenn das irgendeiner mal um die Ecke guckt, so, oh, Nils kommt. Demut? Demut. Ach ja, wir kommen zum Ende. Eine Runde noch.
Schön.
Also es funktioniert halt auch, wenn sie sich sozusagen manchmal nicht selbst regulieren, aber dann das dann doch wieder geht. Also manchmal brauchst du so ein bisschen dieses Hallo, ihr hattet euch da mal eine Regel aufgestellt, aber ja, dann klappt es halt dann trotzdem wieder. Also ein bisschen, man ist dann so ein bisschen der Innere oder die Innere.
Mhm.
Okay, wir sind jetzt bei den Anekdoten, um Himmels Willen. Wir sollten zum Ende kommen.
Wir werden alt, ne?
Ja. Also hier gucken noch diverse Leute irgendwie zu. Also wenn ihr noch Fragen habt, also im Podcast, tut mir leid, aber dann später, wir schneiden das raus. Aber wenn es noch Fragen gibt übrigens im Stream, wir haben hier so einen Chat, also einfach reinschreiben.
Vielleicht Stefan nochmal ganz nett, irgendwie so, klar haben wir jetzt gerade Corona so und es ist weiterhin irgendwie ein bisschen problematisch, aber grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, uns auch mal über die Schulter zu gucken, unsere Einrichtungen anzugucken, einfach mal zu sagen, ich fahre im Ast oder in der Schiene oder in Toststedt bei Gaumi vorbei, je nachdem, wir haben ja auch welche da oben zu gucken wahrscheinlich, hoffentlich, wir fahren da mal vorbei, wir hospitieren da mal eine Runde, wir gucken uns mal an, wie die Treffs aufgebaut sind und bleiben mal einen Tag oder 2 Tage in der OT. Ne? Also wir sind, glaube ich, immer gerne bereit für Kolleginnen und Kollegen aus der offenen Arbeit auch mal so ein bisschen Beispiel zu sein, ne? Oder unsere Häuser zu zeigen.
Das oder auch für Auszubildende oder Studierende auch einfach mal reinzugucken, wie jetzt wegkommen, die nicht nur vom Digitalen, sondern allgemein das ablaufen kann, aber es halt auch zum Beispiel aushalten zu können, dass vielleicht man kommt halt an und in der ersten Stunde ist niemand da.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer. Oder man kommt am nächsten Tag und 5 stehen schon vor der Tür und gucken auf die nicht vorhandene Armut oder so nach dem Motto, hallo, wir müssen, also wieso ist noch nicht offen, so nach dem Motto. Also das ist halt auch nicht was Statisches ist. Also das ist nicht jeden Tag.
Planbar, ne? Ja, flexibel. Also wir sind dann auch flexibel und das ist halt auch eine Herausforderung an uns, denke ich mal.
Ja. Hier schreibt keiner, aber das ist auch nicht schlimm.
So, gut.
Alles klar. Mit Blick auf die Uhr und.
Exakto, ist es 9:30 durch.
Genau. Und wir sind wieder bei 1,5 Stunden. Ich fand es heute wieder eine sehr, sehr angenehme Runde.
Gehen wir für nächstes Mal?
Haben wir, glaube ich, noch keins. Habt ihr noch
eins? Können wir eins definieren?
Wir können eins definieren. Haben wir beim letzten Mal ja auch gemacht.
Ja.
Fällt spontan was ein. Ansonsten kann man natürlich auch einfach, dann klären wir das intern und man wird es dann wieder in der Veröffentlichung sehen, was wir dann machen. Oder man schaltet spontan
PlayStation, ein. PlayStation-Anekdoten?
Ich bin so ein ganz schlechter Konsolenmensch. Aber ja, von mir aus auch das. Machen wir Gaming-Anekdoten.
Gaming ist besser. Das ist mehr allgemeiner.
Ja, ich hatte gerade bewusst den Gedanken, Konsole, also Konsolen, Konsolengespräch oder Konsolenanekdoten, weil ich glaube, sowas Spezielles, was wir hier gerade kennen, Gaming-PCs in der OT und so weiter, sind halt nicht selbstverständlich. Mhm. Ich glaube halt, in den meisten offenen Türen der Jugendtreffs ist halt eher sowas anzutreffen mit Konsolengaming. Mhm. Und da halt einfach mal so zu gucken, irgendwie so Best Practice Konsole. Also angefangen bei, wie kann ein Account aussehen, bis hin zu Kaufen von Spielen über einen Account irgendwo mit der Kreditkarte und Download des Spieles auf der einen Konsole im Jugendtreff. Also was ich ja unglaublich geil finde, ne? Kein Datenträger und so weiter. Also da ist ja eine unglaubliche Spanne dazwischen.
Mhm. Ja.
Also könnte ich mir vorstellen, weiß nicht, Gami, wie es bei dir aussieht.
Ja, also ein, zwei Anekdoten habe ich auch, ne? Das ist nicht zwingend mein Thema, aber das ist nicht so, ist ja nicht so schlimm, ne?
Ja, Wiebke mit dazu holen auf jeden Fall. Die ist ja Wiebke auf jeden Fall. Die ist ja PlayStation-Expertin, glaube ich, bei uns.
Ja, Konsolenexpertin, ne?
Also wie gesagt, ist nur eine Idee. Also,
schränken wir es auf Konsolen ein. Dann bin ich mit Wii und Wiebke mit Wii U und so wieder dabei. Beziehungsweise stimmt nicht Wii U, sondern wie heißt sie? Twitch. Switch. Switch. Genau.
Unser PlayStation und Switch wurde gerade geklaut. Also, es gibt keine aktuellen Anekdoten auf jeden Fall.
Das ist auch eine Anekdote.
So wollte ich gerade sagen.
Nur als Teaser, so ein bisschen.
Die Aufforderung, das Ding zurückzubringen.
Ja, unbedingt. Genau. Ja, die kriegen wir wieder.
Und wir sollten, vielleicht können wir danach nochmal eine Twitch-Folge machen.
Achso, eine Folge über Twitch, also mit Twitch, ja. Streaming so in der Richtung.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wir machen immer was mit Twitch.
Ja, vielleicht können wir mal Basti aus Hameln ein.
Oh ja.
Der macht ja viel mit Twitch und auch mit Affiliate-Programmen und so weiter. Vielleicht können wir da auch mal so ein bisschen.
Mhm. Genau. Dann kann er gleich Product Placement machen für über dieses Chat-Command könnt ihr mal nicht ausschalten.
Genau.
Okay, wir spoilern schon. Also beim nächsten Mal Konsolen und beim übernächsten Mal rund um Twitch.
Vielleicht.
Boah. Kann ich mir merken. Okay. Sehr gut. In diesem Sinne würde ich mal sagen, einen wunderschönen Restabend.
Und schönen ciao, ciao. Vatertag.
Ja, genau, morgen ist Vatertag.
Und Brückentag.
Und Urlaub.
Und Wochenende.
Naja, nicht für uns, wir müssen arbeiten.
Er arbeitet hier.
Ich werde morgen erstmal geimpft. So.
Am Brückentag? Ich mache jetzt diesen Stream aus, das wird jetzt schon. Ciao.
Ciao.